die Person, die mir Halt gibt, die mir Geborgenheit gibt, diese Person tut mir alle 4 Stunden weh. Was machen wir da mit unseren Kindern?
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt von Ado, deinem verlässlichen Partner für Milchpumpen und Stillhilfen, die wirklich unterstützen. Mit Schweizer Qualitätsanspruch und WHO-Kodex-konform. Ado, weil Stillen Begleitung verdient.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser außerordentlichen Folge Stillleben. Wir haben uns gedacht, wir greifen das Thema Zungenband durchtrennen, nochmal aktuell auf. Vielleicht habt ihr es gesehen. Wir haben ein Statement von Katrin veröffentlicht auf unserem Instagram-Account und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das viral gegangen ist, was uns natürlich mega dolle freut. Du hast es dort in ungefähr 7-8 Minuten erklärt, was die Problematik hinter dem Durchtrennen eines mutmaßlich zu kurzem, unbeweglichem Zungenband sein soll. Jetzt kommt die lange Version. Also für alle, die sich wirklich nochmal mit dem Thema auseinandersetzen wollen, hört doch gerne in diese Folge rein. Es wird ausführlich und es wird spannend.
Ja, also wir machen ja keine Fortbildung für Fachpersonal oder Ähnliches, aber was man wirklich nochmal ganz klar aussprechen sollte, ist, ein kurzes Zungenband gibt es schon immer. Das ist jetzt keine neue Erfindung und es ist auch keine neue Diagnose, sondern schon 300 vor Christi sind die ersten schriftlichen Dokumentationen gefunden worden zur Durchtrennung eines anterioren kurzen Zungenbandes. Also das ist wirklich so, und ich bin ja seit Urzeiten gefühlt Kinderkrankenschwester und ich kenne es seit über 40 Jahren, dass man geguckt hat auf der Wochenbettstation oder im Kreissaal oder so, wenn der Mund untersucht wird. Und es gibt Kinder, die ein angewachsenes, sehr straffes Bändchen haben, was ein Überbleibsel ist aus der Zeit, wo sich quasi in der Embryonalphase die Zunge vom Mundboden löst. Da gibt es einen Zelltod, kann man sagen, ne? Also die Keimblätter, die trennen sich und die Zunge bildet sich aus und die löst sich vom Mundboden. Und dieses anteriore, sichtbare Zungenband ist quasi ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Und und auch früher haben Hebammen die Hebammen hatten langen Fingernagel, mit denen sie eben halt auch Fruchtblase geöffnet haben beispielsweise, ne? Also im Mittelalter, als wir noch nicht so viele Tools hatten und Möglichkeiten hatten. Und eben dieser Fingernagel diente auch dazu, dass man dieses anteriore Zungenband durchtrennte, wenn es die Zungenbewegung wirklich stark einschränkte und die Zunge eben am Mundboden festhielt. Das ist eine unblutige, schmerzfreie Situation. Also das tut nicht weh, das ist nicht durchblutet, es ist nicht mit Nerven versorgt, im klassischen Sinne. Ne? Das ist, und das, was jetzt so diesen Hype auslöst, ist ja das posteriore Zungenband. Dieses Zungenband, was hinter der Schleimhaut liegt. Und nochmal für uns alle, wir haben alle Bänder im Mund. Wir haben alle ein Zungenband, zum Glück, weil sonst würde unsere Zunge irgendwie da rumwackeln im Mund. Aber Bänder haben auch Aufgaben, nämlich die Strukturen festzuhalten, Muskeln und Knochen miteinander zu verbinden, zu stabilisieren. Wir haben Wangenbänder, wir haben Lippenbänder, wir haben ein Zungenband, wir haben eine Mittellinie, wir haben im ganzen Körper Bänder und die sind wichtig. Aber dieser Hype ist jetzt, wo man sagen kann, dass viele Stillprobleme auf dieses posteriore, also hinter der Schleimhaut versteckte Zungenband reduziert wird.
Ja, oder dass viele sagen, jedes Stillproblem, was eine Frau hat, egal ob es wunde Brustwarzen sind oder mangelnde Milchbildung, you name it, liegt jetzt seit ein paar Jahren für viele Stillberaterinnen, die sich irgendwie diesem Gedanken angeschlossen haben, immer bei einem zu kurzen Zungenband, einer zu unbeweglichen Zunge. Und warum das Schwachsinn ist, darüber sprechen wir jetzt nochmal im Detail. Erstmal, Katrin, ist es ja so, du hast es gerade schon erklärt, es gibt das undurchblutete Zungenband, es gibt das posteriore Zungenband, das haben wir alle, wenn man da reinzwickt, kriegt man direkt Tränen in den Augen.
Genau, ja, das ist unter der Schleimhaut verborgen. Der Verein DEFAGO, der spricht jetzt auch nicht mehr von Zungenband, sondern Faszie, das macht die Sache nicht besser. Aber wenn man sich mal vorstellt, man kneift sich mit den Fingernägeln unter die Zunge tief ins Gewebe rein, dann spürt man ja schon mal, wie das so sein könnte. Und wenn man sich dann noch überlegt, dem Kind wird in diesem Mundboden durch die Haut durch geschnitten oder eben halt auch gelasert. Ne? Es gibt diese zwei Verfahren. Es gibt die Schnittmethode mit der Schere. Es gibt die Lasermethode. Das tut einfach wahnsinnig weh.
Ja, das klingt auch schon mal schmerzhaft. Jetzt will ich aber noch mal kurz, bevor wir auf die genaue Methode eingehen, erstmal darauf eingehen, woher kommt denn dieser Trend? Also woher kommt denn diese Mutmaßung, dass man jedes Stillproblem damit lösen kann, indem man einfach in Anführungsstrichen einem Kind im Mundboden rumschneidet? Also du hast es in unserem Video auch kurz anklingen lassen. Das ist ja seit ein paar Jahren wirklich, kommt immer so in Wellen. Ich finde, es klingt tatsächlich ein bisschen nach, ich mache es mir einfach als Stillberaterin. Wenn ich das Problem nicht finde, auch, dann schicke ich die mal zu einem Zahnarzt, der das Zungenband durchschneidet.
Jo.
Für ordentlich Geld, dazu auch gleich mehr. Aber jetzt erstmal, woher kommt dieser Trend?
Also meine Information ist die, dass es aus den USA kommt. Und zwar hat der Herr Dr. Professor Kotlow, der hat es als erstes mit ins Leben gerufen, die Differenzierungen des Zungenbandes, welcher Grad und eben halt das unter der Schleimhaut liegende Zungenband. Da gibt es auch Videos im Internet, die sind gruselig, wenn man sich die mal anschaut. Und wenn man sich auch die Diagnosestellung anschaut, weil, also wenn man sich den Fragebogen ansieht, sind 98% aller Kinder betroffen. Also,
was, ne, steht da so?
Ja, da steht zum Beispiel, schnalzt ihr Kind. Das ist ja schon auffällig. Aber hat ihr Kind Schluck auf? Hat ihr Kind, spuckt ihr Kind? Trinkt das Kind öfters als 2 Stunden, weniger als 2 stündlich? Hat das Kind, also da sind so
Bauchweh, Luft schluckt,
auch Blähungen, so viele hanebüchene Punkte. Hat die Mutter wunde Brustwarzen? Hat sie eine mangelnde Milchbildung? Also schon alleine für mangelnde Milchbildung fallen mir 85.000 Gründe ein, weshalb eine Mutter nicht gut in die Milchbildung kommt. Und das ist nicht das Zungenband. Und das ist der falsche Ansatz, weil ich verstehe sehr wohl die Eltern, die eine schnelle, zügige Lösung ihrer Probleme suchen und haben möchten. Und für die Laserbehandlung, also der operative Lasereingriff, wird ja auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Also wir reden hier von 500 bis 1.000 Euro. Je nachdem, wer das anbietet, in welcher Region, wie viel Konkurrenz da ist. Und
aus privat, ne? Also das,
das wird privat bezahlt.
Tasche, weil das natürlich nicht die Krankenkassen übernehmen.
Nö.
Und uns hat eine Frau auch geschrieben unter dem Reel, sie hat 1.400 Euro bezahlt für diesen Eingriff.
Ja.
Und ihr Kind nimmt kein Essen mehr zu sich.
Ja.
Dieser Eingriff, Katrin, damit wir uns das vorstellen können, was genau passiert? Also man geht vermutlich, in der Regel geht man zu einer Stillberaterin, die schon dem Schneiden des Zungenbandes zugeneigt ist. Das ist egal, ob es eine IBCLC ist, das ist egal, ob es keine IBCLC ist. Das ist so ein bisschen wie so eine Mafia, wenn ich das so sagen darf,
ja,
die sich darauf eingeschworen haben, dass das die Nonplusultra-Lösung ist. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Berichte davon. Leider keine, also ich habe keine Beweise dafür, deswegen sage ich das jetzt mit Vorbehalt. Ich habe aber leider die Vermutung, dass diese Stillberaterinnen an diesem Eingriff mitverdienen. Wenn dem so wäre, wäre das natürlich ein riesiger Affront. Und das wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, also ob die prozentuales Geld dafür bekommen, wenn sie ihre Kundinnen weiterleiten an Zahnarztpraxis so und so, die dann diesen Eingriff beim Kind vornehmen. Jetzt ist es so, die kommen erstmal zu dieser Stillberaterin, die vermutlich relativ fragwürdig unterwegs ist oder es einfach nicht besser weiß und jetzt diese Folge hört und danach besser aufgeklärt ist. Die haben Stillprobleme, egal welcher Art. Meistens sind es wunde Brustwarzen, manchmal ist es mangelnde Milchbildung, wenig Zunahme des Kindes, viel Schreien an der Brust, was ja wirklich alles sein kann. Und dann sagt die, ja, da sehe ich ein zu straffes Zungenband, die Zunge ist zu unbeweglich. Ich schicke sie mal zu. Was ist so dann der Werdegang? Wohin geht man dann?
Naja, zu Zahnärztin. Also in der Regel meistens sind es Zahnärzte, die sich auch ein Lasergerät zugelegt haben. Und das ist nicht dieser therapeutische Laser, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, mit dem man Wunden heilen kann, sondern ist der chirurgische Laser. Gibt es unterschiedliche Laser, aber ein Laser verbrennt das Gewebe. Das heißt, jetzt überlegt euch mal, ihr drückt euch eine glühende Zigarette auf den Unterarm oder ihr schneidet euch in den Unterarm. Da kann man ja mal nachspüren, was würde mir mehr wehtun. Und diesem Kind wird dieser Eingriff zugemutet. Es wird quasi gepuckt, es werden die Augen abgedeckt, also es wird eng eingewickelt, ne, dass es sich nicht bewegen kann. Dann werden die Augen abgedeckt und dann wird es natürlich auch festgehalten, logischerweise, die Zunge hochgehoben und mit diesem Laser eben das Gewebe durchtrennt. Bei vollem Bewusstsein, also ohne Narkose in der Regel, ohne Schmerzmittel, bei vollem Bewusstsein. Die schreien ohne Ende, die Kinder. Und nach diesem Eingriff ist ja das Allerschlimmste, dass es auch Fraktionen in dieser Zungenbandfraktion gibt, sage ich jetzt mal, die das aktive Wundmanagement auch propagandieren. Die beharren darauf, dass die Wunde alle 4 Stunden gedehnt und oder massiert werden muss. Auch nachts, rund um die Uhr, alle 4 Stunden. Und jetzt frage ich mal, welcher erwachsene Mensch würde sich diesem Prozedere aussetzen, freiwillig? Und Kinder schränken dann, wenn man Pech hat, das Essen ein.
Du hast dieses Bild mit der Zigarette eben gewählt und da ist es mir nochmal bewusst geworden, das ist ja, als ob man dem Kind eine glühende Zigarette in den Mundraum, also da unten, wo das zum Mund ist, hinführt. Da würde ich ja nichts, also es ist ein so sensibler Bereich am Körper, da würde ich ja, wie gesagt, nicht mal mit dem Fingernagel reinzwicken wollen, weil das so weh tut. Jeder, der sich mal auf die Zunge oder auf die Wange beißt, weiß ja, wie das ist. Und das ist ja das mal 5000. Und das Problem beim Wundmanagement ist ja, dass diese, wir nennen sie einfach Zungenbandleute, sagen, naja, wenn das sich gedehnt wird, dann wächst das ja schnell wieder zusammen, weil das ist ja, surprise, das Tolle an der Mundschleimhaut, dass sie relativ schnell wieder regeneriert. Das heißt, die wollen nicht, dass sie regeneriert, sondern die wollen, dass die Bezugsperson, Mama, Papa, alle 4 Stunden diese offene Wunde wieder aufreißen, damit sie bloß nicht zusammenwächst. Das klingt so schlimm, Katrin, dass ich mir nicht wirklich, wirklich nicht, wenn ich es nicht besser wüsste, vorstellen kann, dass Menschen ernsthaft davon ausgehen, dass man damit irgendwie Stillprobleme lösen kann. Also das ist eine Apfel und Birnen.
Damit also für mein Dafürhalten, man kann mich gerne eines Besseren belehren, löst man damit auch keine Stillprobleme. Weil, also schon alleine von seitens des Kindes, meine Bezugsperson, die Person, die mich lieben sollte, die mich liebt, die mich beschützt, die mich tröstet, die mir Halt gibt, die mir Geborgenheit gibt, diese Person tut mir alle 4 Stunden weh. Was ist denn das für eine Bindungs- oder Beziehungstätigkeit? Gar nicht. Und deshalb reagieren ja auch manche Kinder ganz vehement damit. dass sie Essen einstellen. Also, und davon gibt es, also ich habe jetzt mal gesammelt von verschiedenen Kollegen deutschlandweit, ob es jetzt Süddeutschland ist, Mitteldeutschland, Norddeutschland. Es gibt unglaublich viele Berichte. Also Stillprobleme wurden dadurch nicht besser. Eventuell, dass Mütter beschreiben, ja, das Stillen tut nicht mehr so weh. Das kann aber auch subjektiv sein, ne? Das weiß man nicht. Es gibt keine Evaluation dazu, dass die Stillquote steigt. Im Gegenteil, die ist genauso schlecht in Deutschland wie vorher. Was machen wir da mit unseren Kindern?
Werbung.
Katrin, wir wollen euch heute ein neues Produkt vorstellen von Ado. Und zwar hat das im weitesten Sinne was mit dem Stillen zu tun. Wir haben ja schon verschiedene Produkte vorgestellt und in jeder Folge hört ihr was anderes. Heute geht es um ein Produkt, was viel angewendet wird in der, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne im Wochenbett. Ja. Und zwar geht es um Low-Level Laser. Was kannst du darüber erzählen?
Also so neu ist diese Behandlung des Kaltlichtlasers nicht. Das ist also ja, also von Ardo heißt der Solardo, Low-Level Laser bzw. Kaltlichtlaser. Das ist ein Laser, der zur Wundbehandlung eingesetzt wird. Und Wundbehandlung heißt, er ist nicht invasiv, also er verletzt nicht, er verbrennt nichts, er heilt auch nicht spontan. Also es ist jetzt auch kein Laserschwert im klassischen Sinne, so ja wie aus einigen Filmen, so zick, zick und das wieder heile. Sondern es ist ein sichtbares Licht, was energiereich ist, aber nicht thermisch wirkt. Also man behandelt mit diesem hohen Lichtfaktor quasi Wunden, wie zum Beispiel Wundebrustwarzen, Kaiserschnittnähte, Dammnähte, also bei dem Kind auch Nabelgranulome oder Wundheilungsstörungen des Nabels, Wunderpo. Im Prinzip kann man jede Wunde, auch Schnittwunden, Schürfwunden, alles kann man quasi mit diesem Low-Level-Laser behandeln und diese hohe Lichtenergie, hohe Lichtstrahlung fördert das Zellwachstum. Also es geht in die Tiefe 3 bis 5 cm, es fördert den Stoffwechsel der Zelle und durch die Förderung des Stoffwechsels der Zelle entsteht eine Schmerzreduktion und es steht auch eine geförderte Heilung. Und es ist tatsächlich so, manche Frauen spüren ein leichtes Puckern nach der Behandlung. Das ist aber nicht schlimm, weil man merkt dann nur, dass die Zellen arbeiten. Und andere Frauen spüren es aber gar nicht. Aber die Heilung wird eben halt quasi positiv unterstützt.
Zum Thema Wunde, Brustwarzen. Ist es jetzt so, dass man sich vorstellt, als Frau, die schon sehr oft Wundebrustwarzen hatte, kann ich jetzt mal aus der Mütterperspektive sprechen, man denkt dann, ah toll, ich habe Wundebrustwarzen, ich gehe zu Katrin Bautsch, die hat diesen Solardo-Laser oder ich gehe zu meiner Stillberaterin des Vertrauens, die hat so einen Kaltlichtlaser und dann, ja, dann lasert die mir die Brustwarzen und dann ist alles gut.
Nee. Nee. Also die ganz knapp, kurz, nein, weil der Kaltlichtlaser, der Low-Level-Laser, der ist zur Unterstützung der Wundheilung da und das ist ein gutes Tool, um eben Wundheilung zu unterstützen. Also es gibt auch, also es kommt ursprünglich aus der Gefäßchirurgie, wenn man das so sehen will. Man kann jede Operationswunde und so weiter damit positiv unterstützen im Heilungsprozess, aber die in unserem Kontext, in der Stillberatung, ist es ja nicht damit getan, wenn ich Wundebrustwarzen laser und laser und laser und nichts verändert sich im Anlegen oder im Saugen des Kindes. Also die Ursache sollte dann schon auch gut angeschaut werden und das ist eben eine zusätzliche Maßnahme, um Linderung zu verschaffen, aber es ist keine Ursachenlösung.
Und jetzt sage ich euch nochmal ganz kurz die Vorteile der Solado Eco Laser. Also ihr braucht keine Zusatzausbildung, ihr braucht keine Laserschutzausbildung. Diesen Laser könnt ihr bei Ado aber auch nur erwerben, wenn ihr Fachpersonal seid. Also den kann sich jetzt nicht jede Mutter, die gerade Probleme hat mit ihrer Kaiserschnittnarbe, Darmnarbe, einfach kaufen. Ist auch in der Preisklasse jetzt nichts, was man mal eben so kauft. Aber wenn ihr Fachpersonal seid und Stillberaterin seid, dann ist das natürlich ein Tool, was Frauen hilft, was natürlich auch toll ist, wenn ihr es dabei habt im Wochenbett. Schön ist auch, dieser Laser ist wirklich nicht größer als ein Kuli. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Kugelschreiber, ein bisschen größer natürlich. Es gibt einen Timer mit 6 integrierten Therapiezeiten für komfortables Arbeiten. Es gibt eine Flächen- und Punktbestrahlung, die auch ohne Aufsätze möglich sind. Und man braucht dafür keine Laserschutzbrillen, außer bei natürlich Behandlungen im Gesicht.
Und was noch ein ganz interessanter Aspekt ist, wer eine Akupunkturausbildung hat und zum Beispiel sich mit Akupunkturpunkten auskennt, man kann diesen Laser auch für Akupressur bzw. Akupunkturbestrahlung, Akupunkturpunkte nutzen.
Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes und wie immer mit dem Code STILLIM10 bekommt ihr bei Ado 10% Rabatt.
Werbung Ende.
Unter unserem Reel haben sich, also stillleben-podcast, könnt ihr bei Instagram finden, haben sich ja zahlreiche Menschen gemeldet. Unter anderem eine betroffene Mama, die schreibt: Mir wurde kurz nach der Geburt meines Sohnes gesagt, die Stillprobleme seien kausal auf das kurze posteriore Zungenband zurückzuführen. Die Stillberatung kostete mehrere hundert Euro. Es wurde zu einer Phrenotomie mittels CO2-Laser geraten, also genau das, was du erzählt hast. Dafür fuhren wir extra 600 Kilometer und bezahlten nochmal 700 Euro.
Ja.
Jede Dehnung sollte ich filmen, damit beurteilt werden kann, ob diese ausreicht. Mir wurde immer wieder zurückgemeldet, die Dehnung, also der Schmerz, den ich meinem Neugeborenen zufüge, sei nicht ausreichend. Ich müsse sofort nochmal dehnen. Nach 5 Tagen habe ich mich gefühlt, als würde ich mein weinendes Kind malträtieren, was man ja auch tut.
Das ist Misshandlung. Also man kann es auch ganz klar beim Namen nennen.
Ich habe mich gehasst und eine postpartale Depression entwickelt. Als das Stillen nicht besser wurde, war ich als Schuldige schnell gefunden, weil ich eben nicht gut genug gedehnt habe. Ist das perfide?
Ja.
Diese Mama tut mir so leid. Ich habe so großes Mitgefühl, weil egal ob medizinisches Fachpersonal oder nur Mama in Anführungsstrichen, wir glauben ja dem Menschen, der vor uns sitzt. Wir glauben ja der Stillberaterin, die sagt, das ist die Lösung deiner Probleme. Und das ist ja auch genau, wie du anfangs sagtest, the easy way out. Ich weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss, zack, bumm. Oft sind ja die Stillprobleme auf 1000 andere Sachen zurückzuführen. Eine Freundin meldete mir irgendwann mal, sie glaube jetzt, dass Lippenband ihres Kindes sei zu fest, deswegen hat sie immer noch solche Schmerzen beim Stillen. Das Kind war schon 3 Monate alt. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, hast du dein Magnesium und Calcium eigentlich wieder hochdosiert genommen? Du hast doch einen ausgeprägten Vasospasmus. Also so, hört gerne in die Vasospasmus-Folge, so ausgeprägt, dass die wirklich taube Hände hat den ganzen Winter über. Und die hatte es einfach vergessen. Und das war der Grund, warum sie einen stechenden Schmerz in der Brust hatte. Andere berichten, dass sie einen Pilz haben. Diese Pilzsymptomatik ist ganz klar. Nein, was ist das Problem? Posteriores Zungenband. Katrin und ich machen schon Witze drüber, wenn irgendjemand Quatsch macht. Was könnte der Person fehlen? Na, er wird wohl ein posteriores Zungenband sein, weil es so, und es ist eigentlich nicht witzig, aber weil es so out of nowhere als Diagnose genannt wird und den Kindern im Mund rumgeschnitten wird. Und genau darauf wollen wir in dieser Folge nochmal eingehen und sagen, passt auf eure Kinder auf und stellt keine Diagnosen, die nicht vielleicht vorher in alle anderen Richtungen geguckt haben. Weil ganz oft, hast du ja auch gesagt, steckt was anderes dahinter. Du hattest auch ein paar Fälle in deiner Praxis, wo es richtig schlimm ausgegangen ist, wo die Kinder gar nicht mehr gegessen haben, ne?
Ja, das, also nur ich alleine, ich weiß aber auch von Kolleginnen, andere Geschichten, also wie zum Beispiel Tobias sagte, dass ein Kinderarzt eine nekrotisierte, also eine abgestorbene Zungenspitze sich entwickelt hat, dass Wahrnehmungsstörungen im Mundbereich sind. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was dieser massive Eingriff an der Schleimhaut, da passiert, da sind ja ganz viele Nervenbahnen, die da lang gehen. Es sind Gefäße, die da lang gehen, also Venen, Arterien. Es sind die Speicheldrüsen, die am Mundboden sind, und die Kanäle der Speicheldrüsen, also wo die Speichelflüssigkeit langläuft. Also das ist ja ein sehr durchblutetes und sehr kompakt versorgtes Gewebe. Und ohne mir das Gewebe wirklich richtig zu präparieren und richtig anzuschauen, wo schneide ich da rein, was ja ein Oralchirurg zum Beispiel macht, wenn man einen Tumor unter der Zunge hat oder was auch immer, was operiert werden muss. Aber ein Oralchirurg würde da niemals mit einem CO2-Laser einfach mal das Gewebe durchtrennen. Blind. Und ich habe Kinder erlebt, die nach dieser Prozedur und diesem aktiven Wundmanagement das Essen eingestellt haben. Also die essen nichts mehr, gar nicht, null Niente, die werden nicht, können nicht gestillt werden, die trinken keine Flasche, die nehmen keine feste Kost zu. Wir hatten jetzt ein einjähriges Kind in der Charité, was mit 6 Kilo eingeliefert wurde, weil es zweimal diese Prozedur erleben musste. Das Kind hat ein ganz anderes Problem, das hat nämlich eine Stoffwechselproblematik. Und ich habe 2 Kinder bei mir in der Praxis gehabt, die jetzt mit einer PEG-Sonde versorgt sind, weil die in den Mund nichts mehr tolerieren. Also gar nichts mehr. Keinen Löffel, keinen Finger, keine Flasche, kein gar nichts. Nichts, null. Und das sind Auswüchse. Und ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen.
Jetzt haben wir ja eben schon mal über Amerika gesprochen. Und da ist dieser Trend, diese Diagnose zu stellen und dementsprechend auch diese Behandlung durchzuführen, vielleicht mutmaßlich ein bisschen von da hier rüber geschwappt hat. Die New York Times hat vor ungefähr einem Jahr, oder ist das schon anderthalb Jahre?
Ist schon ein bisschen länger, ja.
Haben sie einen Artikel dazu rausgebracht. Und sich auch sehr deutlich und klar gegen das Geschäft mit dem Durchtrennen des Zungenbandes positioniert. Da haben wir damals aufgejubelt. Wir haben den auch damals geteilt in unserem Link. Ich weiß nicht, wenn ich den Artikel noch finde, werde ich ihn auch verlinken für euch in den Shownotes. Und wenn nicht, dann ist er leider nicht mehr abrufbar. Da wurde sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Jetzt haben sich in Deutschland aber auch das erste Mal Kinderärzte zu Wort gemeldet.
Der Verband der süddeutschen Kinderärzte und Jugendmediziner, die haben auch nochmal ein ganz klares Statement dazu rausgegeben, dass es überdiagnostiziert wird, das Geschäft mit dem kurzen Zungenband, die sprechen das ganz klar an, und dass sie Diagnosestellung einfach übertrieben ist, ne? Weil wirklich, es betrifft dann jedes Kind. Und wenn ich ein Stillproblem habe und dann noch google und auf diese Seiten komme, dann finde ich immer das posteriore Zungenband. Und dann ist der Weg ja schon bereitet in eine entsprechende Praxis. Ja. Also im Internet steht zum Beispiel, hat ein Kind 2 unterschiedlich große Augen, kann es an dem posterioren Zungenband liegen. Da bin ich sprachlos. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass der Chefarzt der Flensburger Kinderklinik hier auch nochmal so ein Statement rausgegeben hat auf Instagram. Je besser versichert, je mehr Geld, desto straffer ist das posteriore Zungenband. Und das ist auch so. Und es wird auf Kosten der Familien und insbesondere auf Kosten der Kinder mit einer Diagnose gehandelt und eine schnelle Lösung dessen versprochen, die dann nicht stattfindet. Weil eine Mutter, die sagt, also jetzt mache ich das, ich nehme da auch 700 Euro in die Hand und lass es durchführen, und dann wird es still nicht besser in 3 Wochen. Dann wird gesagt, nee, das dauert ja auch 6 Wochen. Ja, das dauert manchmal auch 8 Wochen. Manchmal muss man den Eingriff aber auch wiederholen, ne? Und dann ist die Frau schon lange abgestillt.
Jetzt hat sich bei uns auch ein Kinderarzt gemeldet, und zwar auf dein Statement hin, was wir veröffentlicht haben. Mhm. Und wir hören uns das Statement mal ganz kurz gemeinsam an.
Tobias Heimann, der ist Kinderarzt und auch Vater. Und seine Frau ist Stillberaterin, IBCLC. Und er ist auch sehr aktiv im Kinderschutz. Und wir sprechen im Prinzip mit einer Sprache. Und er hat sich dazu auch nochmal geäußert. Und darüber bin ich sehr dankbar.
Aus kinderärztlicher Sicht besorgt mich vor allem, dass die dem Zungenband angedichteten Symptome immer weiter gefasst werden. Ich kenne reichlich Websites und Social-Media-Accounts, die jetzt behaupten, das Zungenband sei für 100 verschiedene Dinge verantwortlich, die erstens bei Babys teilweise völlig normal sind, die zweitens Dutzend andere Ursachen haben können und für die es drittens gar keinen belegten Zusammenhang zum Zungenband gibt. Und das wäre jetzt halb so wild, wenn dadurch nicht die große Gefahr entstehen würde, dass Kinder völlig unnötig behandelt würden. Kinderärzte sind ja gewöhnt, dass man Kindern auch mal Schmerzen zufügen muss, auch wenn die das gar nicht verstehen können und auch wenn die nicht einwilligungsfähig sind. Aber natürlich wird dabei erstens möglichst darauf geachtet, das so untraumatisch wie möglich zu gestalten. Und außerdem muss es natürlich eine gute Indikation geben. Man muss also ein größeres Problem damit beheben wollen, dass man etwas Unangenehmes tut. Ja, wenn ein Kind eine Blinddarmentzündung hat, dann ist es klar, man muss den Blut abnehmen, man muss einen Zugang legen, man muss den narkotisieren, man muss den Blinddarm rausoperieren. Und das ist total unangenehm und schmerzhaft und auch nicht ungefährlich. Jede Operation ist irgendwie es ist möglich, dass da Komplikationen auftreten. Aber je umfassender und auch gefährlicher so eine Prozedur ist, desto klarer muss auch sein, wovor man das Kind mit dieser Prozedur eigentlich schützen möchte. Und das sehe ich beim Thema Zungenband überhaupt nicht. Natürlich sagen ganz viele, das Zungenband sei jetzt ein Riesenproblem, weil es eben so viele Probleme nach sich ziehen könne. Aber das ist aus meiner Sicht einfach nicht erwiesen. Oft wird ja die Frenotomie als komplikationsarm und ungefährlich dargestellt, aber ich habe jetzt aus vielen Gesprächen mit Kinderärztinnen und Stillberaterinnen teilweise von immer mehr Komplikationen und auch lebensbedrohlichen Komplikationen erfahren. Und es gibt auch wissenschaftliche Berichte, die das aufzeigen. Dabei geht es noch nicht mal um langfristige Komplikationen, für die es auch Hinweise gibt, die noch gar nicht wirklich erforscht sind. Und ich glaube, man muss gar nicht groß kinderschutzmedizinisch argumentieren, wenn man auch auf die potenziell traumatischen Auswirkungen so einer Prozedur, vor allem auch des aktiven Wundmanagements eingehen möchte. Wir sind ja heute alle zu Recht sehr bindungs- und bedürfnisorientiert unterwegs. Und Katrin hat ja in ihrem Video-Statement genau darauf auch hingewiesen, dass es der Bindung sicherlich nicht gerade zuträglich ist, da mehrmals täglich schmerzhaft im Mund des Kindes herumzumanipulieren. Und gerade wenn wir uns das anschauen, wir versuchen in den letzten Jahrzehnten möglichst atraumatisch, möglichst ohne viele Eingriffe ein Frühgeborenes durch die ersten Lebenswochen zu bringen. Wir versuchen unnötiges Absaugen im Kreislauf zu vermeiden und so weiter. Weil es zumindest, da ist die Evidenz jetzt für ältere Säuglinge nicht ganz so hoch, aber zumindest bei Frühgeborenen auf jeden Fall auch Hinweise darauf gibt, dass diese häufigen Prozeduren mit veränderter Schmerzverarbeitung einhergehen, mit veränderter Hirnreifung und Entwicklung und so weiter. Das ist kein Beweis dafür, dass aktives Wundmanagement jetzt bei jedem Baby langfristige Schäden verursacht, aber es ist ein guter Grund, es zu vermeiden, gerade in dieser Entwicklungsphase am Anfang, und das nicht zu bagatellisieren. Mich macht vor allem sauer, dass hier Familien adressiert sind primär, die in einer extrem vulnerablen Phase stecken und dass die von allen Seiten mit dem Thema Zungenband bombardiert werden, ohne dass es dafür ausreichende Evidenz gibt, dass es keine ausreichende Evidenz für die korrekte Diagnostik gibt, für die Notwendigkeit der Durchführung und schon gar nicht zu den Vor- und Nachbehandlungen inklusive aktives Wundmanagement. Dass diese Behandlung viel Geld kosten, ist noch das eine, aber dass da wirklich potenziell schädliche und potenziell traumatisierende und vermutlich in den meisten Fällen total unnötige Eingriffe durchgeführt werden, finde ich einfach falsch. Und wer tatsächlich überzeugt ist, dass tiefe Frenotomien nötig sind und schmerzhafte Nachbehandlungen nötig sind, der müsste eigentlich ein besonders großes Interesse daran haben, dass diese Verfahren unabhängig und ja, methodisch sauber untersucht werden. Und solange das nicht geschehen ist, halte ich es für falsch, Säuglinge auf Grundlage dieser unsicheren Diagnosen diesen potenziell schädlichen und wahrscheinlich unnötigen Eingriffen auszusetzen.
Großartig, vielen, vielen Dank, Tobias.
Ja, also auch von mir nochmal herzlichen Dank. Ich finde es auch gut, dass wir zunehmend auch eben von Kinderärzten diese Statements haben. Und dadurch, dass ich ja auch viel über Bindung referiere und auch Schmerzen und Traumatisierung von Kindern, was ihr angesprochen habt bei Frühgeborenen und so weiter, wissen wir ja auch, was eine Traumatisierung von Kindern eben halt auch macht. Also die leiden ihr Leben lang darunter. Also sie können sich nicht mehr bewusst daran erinnern. Und wenn es Ärzte gibt, die diesen Eingriff durchführen und den Eltern erzählen, Säuglinge empfinden keinen Schmerz oder sie lassen sich schnell wieder beruhigen, Ein Kind lässt sich schnell wieder beruhigen. Es schläft erschöpft ein oder es geht in den Todstellreflex. Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr wehtut. Das schaltet sich einfach aus. Das haben die Kinder, die spielen tote Hase. Und das macht doch was mit einem. Und das macht auch was mit der Neurologie des Kindes, mit der Schmerzempfindung. Und Kinder können es ja auch nicht, so wie wir, also differenzieren, wo ist der Schmerz jetzt konkret, und sondern es ist ein zentrales Geschehen für Neugeborene und für junge Säuglinge. Und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn ein Erwachsener sagt, ich habe Nackenschmerzen und man hat mir gesagt, das ist das posteriore Zungenband, da können die sich ja operieren lassen, wie sie wollen. Das ist eine Entscheidung dann eines erwachsenen Menschen. Aber der erwachsene Mensch, der kann auch ein vernünftiges Schmerzmanagement machen, ne? Wenn ich jetzt Schmerzen habe und wenn die zu stark werden, nehme ich ein Schmerzmittel. Und der Säugling, der zu Hause ist, der erfährt keine Schmerztherapie. Und nochmal vielleicht auf Tobias zurückzugehen, er sprach ja so jetzt eine Blinddarm-OP an. Auf jeder kinderchirurgischen Station machen wir pro Schicht einen Schmerzscore. Und wenn wir sehen, dass ein Kind oder ein Säugling Schmerzen hat, kriegt es Schmerzmedikamente. Und das ist nicht gegeben bei diesem aktiven Mundmanagement. Also Katrin, das ist ein Riesenthema. Da könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden.
Total. Ich finde noch einen Punkt wichtig bei Tobias Nachricht, und das ist diese potenzielle, also ich sage ganz klar potenzielle, sagt er ja auch, weil dafür gibt es noch keine Evidenz, aber dass die Gehirnreifung potenziell verzögert sein kann, ja, durch Schmerzen, ja, bei Frühchen jetzt, ne? Ja. Das finde ich so eine krasse Aussage und so ein natürlich logisches Bild, ja, weil wir gucken überall darauf, dass es unseren Kindern gut geht. Wir bemuttern sie und dann. Und wie gesagt, da muss man tatsächlich die Menschen in, da muss man, ich finde, eigentlich müsste man diese Menschen vor Gericht zerren, die Kindern das angetan haben. Die Eltern kann man da nur noch im Geringsten für belangen, weil genau, die sind in einer vulnerablen Situation, denen wird die Lösung ihres größten Problems versprochen, und zwar, dass die Ernährung ihres Kindes gesichert ist, dass die artgerechte Ernährung ihres Kindes gesichert ist, weil die machen diesen Eingriff, weil sie ihr Kind stillen wollen und nicht, weil sie ihrem Kind Flaschenmilch geben wollen. Und da sind wir in einem Bereich, und das finde ich immer wieder interessant, auch immer, wenn wir uns darüber unterhalten, diese Leute, die so verbissen dahinter sind, dass man allen Kindern am besten das Zungenband durchschneiden muss. Und du hast mal gesagt, es gibt keine konkrete Zahl, weil da gibt es natürlich auch Dunkelziffern, aber weltweit kommen nur 2% der Kinder mit einem anterioren Zungenband zur Welt.
Ja.
Also wenn das schon so ein kleiner, ja, Prozent ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass jedes dritte Kind hier in Deutschland auf, ja, einmal ein posteriores Zungenband, ja, durchschnitten braucht. Ne? Nur so viel dazu. Aber auch diese Leute, die das so wahnsinnig propagieren, sind ja im Prinzip auf der gleichen Seite wie wir. Die sind dafür, dass Frauen stillen, und die sind dafür, dass Kinder mit Frauenmilch großgezogen werden, weil sie ja unter anderem wollen, dass das Gehirnwachstum so deutlich besser ist. Und das ist ja nachweislich so, dass Kinder, die mit Frauenmilch ernährt werden, einfach ein nachweislich besseres Gehirnwachstum haben. Und dann richten die an Kindern so einen Schaden. Also Katrin, lass sie das mal im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen, den Vergleich, den Tobias eben angestellt hat. Und der Grund, warum diese Leute ja eigentlich ihre Kinder mit Muttermilch ernähren wollen. Ich komme nicht mehr drüber. Aber bevor ich mich wieder in Rage rede, will ich noch ein anderes, noch ein kurzes, kleines, anderes Fass aufmachen. Und zwar geht es genau um diese Menschen, um diese Stillberaterinnen, um diese Kinderärzte, um diese Menschen, die halt sagen, weil es gibt auch Kinderärzte, die da total hinterher sind, weiß ich aus meiner Hut, die dahinter eine Problemlösung sehen. Ich habe dir das schon mal erzählt, im Podcast habe ich es noch nicht erzählt. Ich habe im Zuge meiner Stillberaterin-Ausbildung Praktikum gemacht bei einer IBCLC. Es war mir sehr wichtig, eine IBCLC zu finden. Und ich habe eine gefunden und habe mal so einen Probetag bei ihr gemacht, um zu gucken, ob ich bei ihr ein Praktikum machen kann länger. Und war bei, ich weiß es nicht mehr, lass es vier Stillberatungen dabei. Und ich habe der Frau danach geschrieben, dass ich mit ihrer Art, wie sie ihre Kundinnen behandelt,
absolut nicht einverstanden bin. Denn all diesen Frauen wurde empfohlen, eine Adresse auch im Norden anzufahren und dort das posteriore Zungenband durchtrennen zu lassen. Ja. Mit lieben Grüßen von der Hebamme. Und diese lieben Grüße, die haben mich so stutzig gemacht, dass ich dachte, oh Gott, nicht, dass die daran auch noch mit verdient. Also das, wenn ihr das wisst, lasst es uns gerne per Mail zukommen. Das würde mich wahnsinnig interessieren jetzt aus journalistischer Sicht, denn das kam mir doch sehr komisch vor, dass all diese drei Leute genau das gleiche Problem haben sollen. Ein zu enges, zu kurzes, zu unbewegliches Zungenband, dann auch gerne noch das Lippenband und was nicht auch noch für andere Bänder. Mhm. Also es hat mich schockiert. Und wir haben eine Kollegin bei ADO, Verena Keller, die sagt, sie war selber mal in dieser Schleife gefangen, was diese Zungenbandmafia anging. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig, nochmal darzustellen, weil viele Stillberaterinnen, Kinderkrankenschwestern, die sich mit dem Stillen auseinandersetzen, rutschen da anscheinend so rein. Verena hat es rausgeschafft. Sie erzählt aber mal, wie das bei ihr war. Wir hören uns da mal rein.
Ganz spannend, danke.
Ich möchte anlässlich der hitzigen Diskussion über das Thema Zungenband und Zungenbandtrennung mich mal dazu äußern, wie das bei mir in der Ausbildung war. Und bei mir war es so, dass ich natürlich in der Ausbildung gelernt habe, da gibt's was und da muss man auch irgendwie drüber Bescheid wissen oder sollte man drüber Bescheid wissen. Das bin ich immer noch vollkommen der Überzeugung, man sollte sich anatomisch gut auskennen, auch im Mundbereich. Und so kam es, dass ich in der Ausbildungszeit, aber auch danach, in der Zeit, wo ich Erfahrung gesammelt habe, was ich bis heute tue, in diesen Strudel reingeraten bin von Ausbildungsleuten oder Instituten, die für Zungenbandläserungen ausgebildet haben, also für Phrenotomien mit dem ganzen Wundmanagement und allem, was dazugehört. Die erste Ausbildung habe ich dann gemacht und habe sie nicht abgeschlossen, weil mein Bauchgefühl gesagt hat, da stimmt was nicht. Irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl. Dann habe ich ein bisschen Zeit vergehen lassen und wieder habe ich mir Vorträge dazu angehört und habe wieder festgestellt, irgendwie ist mir das ja alles too much. Und oft ist es bei mir so, wenn was in eine extreme Richtung geht, fühle ich mich unwohl. Und so war es hier auch. Es geht in eine extreme Richtung aus meiner Sicht, in vielerlei Hinsicht im Moment. Also dass das Nonplusultra ist, eine Phrenotomie mit Laser durchzuführen und dann das Wundmanagement alle 4 Sekunden aufzudehnen. Und ich habe es heute jemand Fachfremden erklärt und der hat mich mit Riesenaugen angeguckt und hat gesagt, boah, das muss dem Kind doch irre weh tun. Ja, korrekt, das tut dem Kind irre weh. Und ich hatte auch schon Familien, die getrennt wurden und dann angeleitet wurden, am Telefon per Video, die Phrenotomie, die angeblich retouched ist, aufzudehnen. Und die Mama musste das machen, bis das Kind geblutet hat. Und die hat mich Tränen überzogen angerufen und hat gesagt, Verena, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr und das tut dem so weh und er soll doch bald essen und hin und her. Ich habe ganz viel Arbeit da geleistet und der Mama geht es mittlerweile gut und dem Kind. Aber das war wieder meine Grenze, wo ich gesagt habe, das ist mir gerade zu viel. Phrenotomie, ja, ich bin immer noch der Meinung, dass ein Scherenschnitt da durchaus, wenn es denn notwendig ist, erstmal helfen kann. Und dann muss man weiter gucken, denn es gibt nicht nur das kurze Zungenband und das heißt, das Kind kann nicht stillen, sondern das kurze Zungenband gibt es, ja, aber mit einer richtigen Stillposition, richtigem Stillmanagement kann dieses Kind trotzdem gestillt werden. Und das finde ich ganz wichtig und ich finde es gerade sehr schwierig, dass sich so Lager bilden. Und bin aber bei Katrin Bauts Meinung, dass das überdacht werden sollte.
Ja, danke Verena Keller von ADO nochmal für diesen Eindruck aus ihrer Arbeit. Ist ja auch wichtig, alle Seiten abzubilden, ne? Und diese Hebamme, der ich damals auch Feedback gegeben habe, dass ich bei ihr kein Praktikum machen möchte, weil mir das nicht geheuer ist. Und später hat sie mir dann gesagt, sie macht jetzt mehr Fortbildungen. Und das hat sie dahin geführt, dass sie sich weiterbilden möchte. Ja, sehr gut.
Ja.
So, ich glaube, wir sind relativ am Ende unserer Folge angelangt. Ich glaube, wir haben alle Seiten abgebildet. Was ich noch wichtig finde, Katrin, ist eigentlich nur eine Side Note in diesem ganzen Thema. Und das ist, dass sich der Bundesverband Deutscher Laktationsberaterinnen auch noch dazu gemeldet hat. Da muss man auch ehrlich gesagt noch mal einordnen,
was die da gesagt haben und vielleicht auch, wer das gesagt hat?
Ja, das ist ja nicht, also der BDL hat Stellung zu diesem ganzen Thema bezogen aufgrund dieses Schreibens der Kinderärzte, des Bundes, also des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte. Aber dazu muss man jetzt aber auch mal sagen, das war Frau Professor Karall. Und Frau Professor Karall ist Neonatologin in Österreich und die hat das Ganze ja mit angestoßen und schreibt auch ein, also mit Martha Gut-Gumberger zusammen ein Buch und führt Fortbildungen durch, Workshops, Webseminare zu diesem Thema Zungenband. Und wenn man sich auch da den Fragenkatalog ansieht, dann ist es, da betrifft es jedes Kind. Also es gibt auch in der Laktation und Stillen einen Fragebogen zu dem kurzen Zungenband. Und wenn man den durcharbeitet, ist im Prinzip jeder Säugling betroffen.
Ja, also man merkt so ein bisschen, es entstehen, genau wie Verena auch gerade schon gesagt hat, es entstehen Lager. Die Kinder- und Jugendärzte aus Bayern haben gesagt, Leute, das ist eine Masche, damit wird gerade richtig Geld gemacht, passt
definitiv
auf.
Ja.
Dann kommt jetzt euer Berufsverband, die sagen, die nehmen wiederum dazu ihr Statement und ich kann das jetzt gar nicht so wiedergeben, es ist sehr verwässernd und ehrlich gesagt braucht man sich auch nicht geben, das durchzulesen, aber das ist dann wiederum, bezieht sich wieder auf die andere Seite, hier Zungenband durchschneiden, hilft etc. pp.
Nochmal, das kurze, feste Zungenband gab es schon immer. Und da stehe ich auch zu und ich gucke mir auch die Kinder an. Und wenn ich sehe, dass die Zunge ganz doll eingeschränkt ist in der Mobilität, dass sie runtergezogen wird zum Mundboden, dass sie nicht über die Zahnleiste kommt. Und wenn man sich die Zunge ansieht, dann sieht man dieses Hautband ganz klar. Aber diese Argumentation fing ja damit auch an, dass gesagt wurde, wer ein anteriores Zungenband hat, hat auch ein posteriores. Und ich sage, ich hoffe, dass wir alle ein posteriores Zungenband haben, weil sonst könnten wir unsere Zunge nicht bewegen, wie wir sie bewegen. Und nochmal, Bänder gehören in unseren Körper, die haben wir überall. Und dieses Anteriore, es gibt auch Kinder, die wunderbar stillen mit einem kurzen Zungenband und die Frauen haben keinerlei Schwierigkeiten und es gibt Kinder, da muss man es trennen, aber das ist ein Sekundeneingriff, der nicht einmal blutig ist. Also es blutet nicht und dann nimmt man eine Schere und schneidet das ein, aber man geht nicht tief in den Mundboden und macht Schleimhaut kaputt.
Ja, und auch nicht das Lippenband.
Und das ist der Unterschied. Und das Lippenband hat ja schon mal gar nichts mit dem Stillen zu tun.
Also ich,
im Klassischen, ne?
Lass uns das hier abschließen. Wenn ihr mit dieser Sache Geld verdient, denkt doch bitte nochmal drüber nach, ob ihr wirklich auf dem Rücken von Neugeborenen Geld verdienen wollt. Danke.
Stillleben. Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist ein Produkt von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. Mit musikalischer Unterstützung vom Gitarrenduo Enyip und in der Produktion von Stoic. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir stillleben_podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Ado, weil Stillen Begleitung verdient. Das bedeutet, Ado begleitet dich auf deiner Stillreise mit echtem Verständnis auf Augenhöhe und mit ganz viel Raum für deinen persönlichen Weg.